Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim und ganz ehrlich, ich bin heute noch ein bisschen im Fußballfieber. Herzlichen Glückwunsch an das französische Team. Das war ein tolles Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gestern in Moskau. Ihr habt ja gerade von Christian gehört. Mittlerweile sind die französischen Fußballer wieder auf dem Weg nach Paris und werden dort dann gefeiert. Wir hören jetzt nochmal, was rund um das Finale gestern in Moskau so los war. In Moskau ist unser Kakadu-Reporter Stefan Osterhaus und den habe ich am Telefon. Hallo.
Hallo Tim, grüß dich.
Im Fernsehen, da konnten wir ja gestern schon miterleben, wie das französische Team im Stadion gefeiert hat, im strömenden Regen. Wie ging es denn dann für die Fußballer weiter?
Ja, die haben sehr viel gefeiert. Das ging dann sogar so weit, dass sie hinterher noch in die Pressekonferenz reingekommen sind, wo der französische Trainer Didier Deschamps den Journalisten erklärt hat, wie es dann halt eben zu diesem WM-Sieg gekommen ist. Da kamen sie mehrfach rein und da wurde auch Champagner wurde verspritzt und Didier Deschamps ist auch nicht trocken nach Hause gegangen. Und hinterher kam Paul Pogba nochmal rein und hat ein bisschen aufgeräumt. Also das waren Bilder, die man wirklich nicht jeden Tag sieht, noch nicht mal nach jedem WM-Finale.
Wie hat sich denn der Trainer dann erklärt, warum seine Mannschaft so erfolgreich gewesen ist?
Er hat gesagt, er hat den Stil, den Spielstil ausgewählt, der das wenigste Risiko birgt für seine Mannschaft. Und das war am Ende auch erfolgreich. Er hat gesagt, das passt zu meiner Mannschaft. Ich habe die Spieler entsprechend ausgewählt, dass wir halt eben sehr robust stehen hinten, dass die Abwehr sehr gut funktioniert. Das war ein ganz wichtiges Ding für ihn. Und er sagte, wir haben schnelle Spieler und können dann halt eben auch mal kontern, können dann überraschend angreifen. Das haben die Franzosen bei diesem Turnier wirklich perfekt gemacht.
Die Franzosen sind jetzt Weltmeister. Ist das denn für dich auch die beste Fußballmannschaft der Welt?
Sie war auf jeden Fall die beste Fußballmannschaft des Turniers, weil sie Belgien geschlagen haben, sie haben Uruguay geschlagen und Argentinien. Also die Mannschaften muss man erstmal schlagen und dann am Ende auch dieses Finale gegen Kroatien dann doch recht klar zu gewinnen. Wobei, das war knapp gegen Kroatien, muss man sagen, weil diese ersten beiden Tore der Franzosen, die fallen ja sehr glücklich. Aber letzten Endes waren die ja auch sehr clever, diese Franzosen. Deswegen würde ich schon sagen, sind sie ein ganz verdienter Weltmeister, weil sie halt eben auch starke Mannschaften geschlagen haben. Und ich würde wohl sagen, in dieser Form auch die beste Mannschaft der Welt, ja.
Du warst ja nun während der Weltmeisterschaft in Russland als Reporter unterwegs. Was hat dich denn dort neben dem Fußball noch beeindruckt?
Ja, ganz kurios war, als ich einmal von Kasan nach Samara wollte. Diese beiden Städte sind nur 350 Kilometer entfernt. Und dann dachte ich mir, ich kann noch den Zug nehmen, ich kann mit der Bahn fahren. Aber die Bahn braucht tatsächlich 15 Stunden. Und ich habe mir dann den Streckenverlauf angeschaut. Und das war wirklich irre. Die hält fast an jeder Milchkanne, möchte ich fast sagen. Und ich habe mich dann fürs Taxi entschieden und bin über viele, viele Schlaglöcher von Kasan nach Samara gefahren. Aber das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wo du bist. Es gibt natürlich die großen Städte, St. Petersburg, Moskau, bieten natürlich allen erdenklichen Komfort. Und die WM-Städte waren auch grundsätzlich sehr gut vorbereitet auf diese Weltmeisterschaft. Aber es sind unglaubliche Distanzen in diesem Land. Da machen wir uns gar keinen Begriff von, wenn zwischen Spielorten bis zu 3000 Kilometer liegen.
Ein riesiges Land. Die nächste WM in 4 Jahren, die wird ja in einem kleinen Land stattfinden. Da sind nicht so große Distanzen zu bewältigen. Die nächste WM, die findet in Katar statt. Ja, und über das arabische Land werden wir hier beim Kakadu noch ausführlich berichten. Was aber jetzt schon spannend ist, es heißt, für die Fußballer wird die WM dort eine ganz andere Herausforderung sein als die WM jetzt in Russland. Warum?
Ja, zunächst mal wird sie im Winter stattfinden, weil es im Sommer einfach viel zu heiß in Katar ist. Das heißt, die Fußballer werden da ihren üblichen Rhythmus in der Saison, sie spielen ja normalerweise halt eben, manche spielen bis kurz vor Weihnachten, wie in England, in Deutschland auch, dann gibt es eine kurze oder auch mal eine längere Winterpause. Das wird alles so nicht sein. Die komplette Saison wird weltweit vermutlich anders sein. Und das ist wirklich eine Herausforderung für die Fußballer, die ihren Rhythmus normalerweise über viele Jahre ja kennen.
Wir werden auf jeden Fall die Teams hier beim Kakadu weiter begleiten bei ihrer Vorbereitung, besonders natürlich das Deutsche. Jetzt freuen wir uns erst einmal für die französische Mannschaft. Danke nach Russland an unseren Kakadu-Reporter Stefan Osterhaus. Und bevor wir endgültig die Länderfahnen einrollen und die Fan-Trikots in den Schrank legen, hören wir uns noch einmal zum Abschied von der Weltmeisterschaft den offiziellen Song an, der auch gestern Abend noch einmal im Stadion in Moskau gespielt worden ist. Nicky Jam zusammen mit Will Smith und Ezra Istrefi Live Live it up. Live it up. Ein letzter Gruß von der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.
Tim? Ja? Es ist so warm. Kaufst du mir ein Eis?
Kakadu, dir ist aber schon aufgefallen, dass wir gerade auf Sendung sind. Ich kann dir jetzt kein Eis besorgen.
Bitte.
Komm, wie wär's denn, wenn der feine Herr selbst eben mal zur Eisdiele flattert und mir dann vielleicht nebenbei ein Eis mitbringt?
Ach Menno, ich bin zu schwach wegen der Hitze.
Pass auf, dann habe ich eine sehr, sehr gute Idee. Unsere Kakadu-Kinderreporter sorgen jetzt für Abkühlung mit Eis.
Eis. Sommer. Sonne. Sachen. Sommersachen.
Eis ist sehr lecker und erfrischend.
Eis ist süß, lecker und mega lecker. Wenn es nur noch ein einziges Eis auf der Welt gibt, würde ich mich dann für Kugeleis entscheiden.
Ich würde mich für Wassereis entscheiden, weil das Wassereis, das schmeckt irgendwie so fruchtig, halt so nach Sommer, sag ich immer so.
Eis!
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 Seit wann gibt's das eigentlich?
Schon vor über 3000 Jahren hat man in China Eis gegessen. Weil es damals noch keine Tiefkühltruhen gab, holte man Schnee von den hohen Bergen und mischte ihn mit Honig, Gewürzen oder Früchten. Leisten konnten sich das aber nur sehr reiche Menschen.
Ein Sommer ohne geht ja gar nicht.
Meine Lieblingseissorten sind zuerst Cookies, dann Erdbeere, dann Schokolade und dann Stracciatella.
Wie so eine Eissorte schmeckt, kann ja sehr verschieden sein. Das liegt natürlich am Rezept. Am französischen Königshof wurden vor 500 Jahren gute Eisrezepte übrigens wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Wer sie verriet, wurde geköpft.
Himbeere, Maracuja, Karamell, Mango, Zitrone, Waldmeister, Kirsche, Joghurt, Banane, Zimt, Wassermelone, Schlumpfeis. Also die Farbe sieht schon verlockend aus, dieses Himmel- oder Engelblau sieht richtig lecker aus, aber ich finde es jetzt nicht so für meinen Favoriten.
Ich mag Eis!
Schon unterwegs, ich bringe euch Eis!
Ich mag Eis!
Sie mögen alle Eis!
Quietschblaues Eis ist ja schon etwas Besonderes. Aber es geht noch viel exotischer, viel verrückter. Zum Beispiel gibt es Eis mit Käsegeschmack. Oder Senfeis.
Das Senfeis, das würde ich nicht gerne probieren. Aber ich habe Waldmeister schon mal probiert und das schmeckt eigentlich lecker.
Das mag man.
Also ich will meistens auf jeden Fall zum Eis sein, weil im Sommer finde ich, ich müsste eigentlich jeden Tag Eis essen, weil ich finde, irgendwie gehört es irgendwie zusammen dazu.
Oh ja, also ich mag ja Joghurt-Eis sehr gerne und Schokolade, Cheesecake, Kirsche, Mango-Eis, Milchreiseis, Himbeereis, Stracciatella, Brownie-Eis, Mandeleis. Ah, so viel Eis, sehr gut. Und wenn jetzt immer noch zu heiß ist, der kann sich ja im Museum abkühlen. Wir stellen euch jetzt im Sommer hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur die ungewöhnlichsten Museen vor. Heute geht's nach Altena. Das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen und dort gibt es ein Drahtmuseum. Ob man dort vor Vitrinen mit lauter Draht steht, das lassen wir uns jetzt von der Museumspädagogin erklären. Also der Frau, die sich in dem Museum um Schülerinnen und Schüler kümmert. Das ist Bernadette Lange. Hallo Frau Lange.
Hallo.
Frau Lange, wenn ich jetzt schon mal eine Drahtexpertin am Telefon habe, bevor wir uns über Ihr Museum unterhalten, woher kommt denn eigentlich die Redewendung schwer auf Draht sein? Also das bedeutet ja, dass man besonders aufmerksam ist und immer gleich weiß, was zu tun ist. Was hat das denn mit Draht zu tun?
Ja, das stammt aus dem Bereich der Telegrafie. Das ist so was Ähnliches wie das heutige Telefon. Da konnte man Nachrichten ganz, ganz schnell drüber vermitteln. So ähnlich wie heute bei der E-Mail. Nur es war halt so, dass zwischen den einzelnen Telegrafen Kabel lagen, Kabel aus Kupferdraht. Und dadurch konnten die Nachrichten schnell zwischen Städte, aber auch zwischen Länder weitergegeben wurden. Und wenn jemand damals telegrafierte, dann war er auf Draht. Er war nämlich immer dort auch zu erreichen am Telegrafen.
Und war natürlich dann auch immer super informiert. Ja, und wir alle sind natürlich auch schwer auf Draht. Mit dem Draht selbst, muss ich zugeben, haben sich wahrscheinlich noch nicht so viele richtig beschäftigt. Warum gibt es denn für Draht ein ganzes Museum?
Ja, das liegt so ein bisschen an unserem Städtchen Altena. In Altena gibt es eine ganz lange Tradition des Eisengewerbes und auch der Drahtherstellung. Das liegt nämlich im Sauerland. Da gibt es viel Eisenerz und viele Bäche, die Wasserräder antrieben. Also ganz eine ganz ideale Möglichkeit, dort Draht herzustellen. Und auch heute gibt es noch ganz, ganz viele Drahtziehereien. Und deshalb hat sich der Märkische Kreis und aber auch viele Fabrikbesitzer haben sich überlegt, dass dort auch in einem Museum gezeigt werden soll, wie unter anderem Draht hergestellt wird.
Und ich glaube, viele machen sich gar nicht bewusst, wo Draht überall eine Rolle spielt, ne?
Genau, also die meisten Menschen, die uns zukommen, sagen immer, was soll da eigentlich gezeigt werden in einem Drahtmuseum? Da ist doch bestimmt nur ein bisschen Maschendraht oder Stacheldraht zu sehen. Ich kann alle, die kommen, beruhigen. Es wird viel, viel mehr gezeigt. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Produkte, in denen auch Draht drin ist. Es geht ja schon los mit dem Kettenhemd. Das sind viele kleine Drahtringe. In jedem Schmuck ist Draht. Das ist dann Goldschmuck, aber auch in ganz einfachen Haushaltsartikeln. Wenn man zum Beispiel denkt an ein Teesieb, auch dort ist Draht.
Oder auch Gebäude werden mit Draht zusammengehalten, ne? Sonst würden die einfach zusammenkrachen, wenn es Draht nicht gäbe. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihr Museum. Also ich mag ja immer besonders gerne Museen, wo man selbst Dinge ausprobieren kann oder auch mal was anfassen darf. Geht das bei Ihnen im Drahtmuseum?
Ja, das geht auf jeden Fall. Jeder, der kommt, kann viel ausprobieren. Wir haben extra viele Experimentierstationen. Das geht nämlich schon los mit dem Kräftemessen. Man musste früher ganz viel Kraft aufwenden, um überhaupt Draht zu ziehen, um Draht in die Länge zu ziehen. Und jeder, der kommt, kann gleich im Eingangsbereich erstmal ausprobieren, ob er ein richtig guter Drahtzieher ist. Es geht aber auch dann weiter. Wir haben zum Beispiel ein Flugzeugmodell, was über Drahtseile gesteuert werden kann. Man kann viel machen mit Drahtfedern oder eben auch zum Beispiel mit dem Thema Musik. Wenn man überlegt, ein Klavier besteht aus Drahtseiten, also dann kann man eben auch Klavier spielen oder eine Triangel schlagen, Harfe spielen oder so etwas.
Und Sie haben gerade gesagt, Draht wird gezogen. Mich würde nämlich mal interessieren, wie wird Draht überhaupt hergestellt und aus was für Material besteht der? Sie haben gerade auch schon von Eisen gesprochen, ne?
Ja, Draht ist immer ein langes Produkt aus Metall. Der kann ganz, ganz dünn sein, noch viel dünner als ein Haar, aber auch schon so 5 cm dick sein. Ist meistens rund und manchmal auch rechteckig. Und durch dieses Ziehen soll der halt etwas länger und dünner gemacht werden. Und das funktioniert nur dadurch, dass man ihn durch ein Loch zieht, was vorne etwas größer ist und hinten etwas kleiner. Und dadurch wird dann der Draht etwas länger und man kann ihn anders nutzen. Dann hat man etwas mehr von dem Metall.
Und in die verschiedensten Formen bringen.
Und eben in die verschiedensten Formen bringen, genau.
Wie das genau funktioniert, das kann man sich im Drahtmuseum in Altena angucken. Eines der ungewöhnlichen Museen in Deutschland. Und unser Tipp für eure Sommerferien. Geöffnet ist übrigens jeden Tag, außer heute. Also montags ist immer Ruhetag. Deshalb konnte sich Bernadette Lang auch mit uns unterhalten. Vielen Dank dafür.
Ja, tschüss.
Und viele Grüße nach Nordrhein-Westfalen.
Dankeschön.
Ach herrje, ich hoffe, ihr sitzt nicht gerade irgendwo fest, sondern könnt gerade ganz entspannt den Kakadu hören. Viele fahren ja auch nicht alleine in den Urlaub. Klar, Eltern und Geschwister kommen mit, aber oft sind ja auch noch Kuscheltiere oder Puppen mit an Bord. Jetzt lernt ihr eine der berühmtesten Puppenmamas der Welt kennen. Dabei hat sie als Kind selbst nie gerne mit Puppen gespielt. Käthe Kruse hieß die Frau. Vor 50 Jahren ist sie gestorben und zu ihren Lebzeiten hat sie Puppen erfunden, die sie sich selbst als Kind gewünscht hätte. Was an diesen Puppen so besonders war, das erzählt uns jetzt Stefanie Menge.
Schlaf, Püppchen, schlaf, schlaf in Ruhe. Schlaf, Püppchen, schlaf und mach die Äuglein zu.
Sie bringt es ins Bett, knuddelt es vielleicht vorher nochmal und liest ihm vielleicht noch was vor. Und dann, wenn es immer noch nicht einschlafen kann, noch ein Liedchen.
Eine Puppenmutter kümmert sich fast wie eine richtige Mutter um ihr Kind.
Meine Puppe, ja, die hat sich wirklich lieb. Ich bin mit ihr baden gegangen manchmal. Früher war sie eigentlich wirklich immer dabei.
Eine Puppe, die man wie ein Baby umsorgen kann, ist ein Herzenswunsch vieler kleiner Mädchen und auch mancher Jungen. Vor etwas mehr als 100 Jahren war das nicht anders als heute. Käthe Kruse, die sich damals mit ihren zwei kleinen Töchtern am Lago Maggiore in der Schweiz aufhielt, schrieb ihrem Mann nach Berlin.
Die will eine Puppe haben. Und da ging mein Mann artig rum in die Spielwarenläden und schrieb mir, nee, ich kauf euch keine, ich finde sie scheißlich. Macht euch selber welche.
Die Puppen, die man um 1900 kaufen kann, sind aus hartem, kalten Porzellan und zum Knuddeln nicht geeignet. Käthe Kruse, Tochter einer Näherin, nimmt also, was sie zur Hand hat. Ein Küchenhandtuch, eine Kartoffel und etwas Sand. Doch wie wird ein Puppenkind daraus?
Vielleicht das Handtuch mit Sand befüllen und zunähen und dann die Kartoffel als Kopf befestigen.
So entsteht 1905 das Sandbaby, die erste Käthe Kruse-Puppe. Mimmerle trägt es tagelang mit sich herum und umsorgt es liebevoll, bis der Sand herausrieselt und die Kartoffel schimmelt. Käthe Kruse bastelt neue Puppenkinder und stopft Körper wie Köpfe mit feinem Rentierhaar aus. Damit sind die Puppen zwar fest, aber nicht hart und herausrieseln kann auch nichts mehr.
Sie hat Puppen hergestellt, die ziemlich realistisch aussahen und die Gesichter sind mehr so rund und niedlich und die Augen sind nicht so groß wie bei anderen Puppen, sondern wirken eher natürlich.
Sie hat auch ihre Puppen nach ihren Kindern gestaltet, also nach dem Aussehen ihrer Kinder.
In Berlin spricht es sich herum, dass Käthe, die junge Frau des bekannten Bildhauers Max Kruse, ihren Kindern, mittlerweile sind es vier, ganz ungewöhnliche Puppen macht. 1910 darf sie ihre Puppen im Warenhaus Tietz ausstellen und wird über Nacht berühmt. Sogar in Amerika wünscht man sich Käthe Kruse Dolls, Käthe Kruse Puppen.
1912 gründet Käthe Kruse in Bad Kösen, im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt, eine Puppenmanufaktur. Das Unternehmen stellt bald auch Puppenstuben, Püppchen, Schaufensterpuppen und Lernpuppen für Säuglingspflegeschwestern her. Alle sind von Hand gefertigt. Daran ändert sich auch nichts, als die gesamte Produktion 1950 in den Westen umzieht, in schwäbische Donauwörth.
Es ist halt mit dem Herzen gemacht. Die Hand, nur die Hand geht dem Herzen nach. Die Maschine kann das nicht, Gott sei Dank.
Käthe Kruse stirbt mit 84 Jahren am 19. Juli 1968 in Murnau am Staffelsee in Bayern. Dass ihre klassischen Puppen heute wertvolle Sammlerstücke sind, hätte sie wohl wenig interessiert. Was ihr als Mutter von sieben Kindern am Herzen lag, waren ganz einfach Puppen zum Liebhaben.
Unsere Oma hat zu ihrem 60. Geburtstag eine Käthe Kruse-Puppe geschenkt bekommen. Die hat blonde, hochgesteckte Haare und ein weiß-pinkes Dirndl. Sie hat sich halt eigentlich schon ihr Leben lang so eine Käthe Kruse-Puppe gewünscht gehabt, weil die ja zu der Zeit sehr, sehr teuer, also eigentlich nicht leistbar war und auch heute noch sehr teuer sind.
Käthe Kruse-Puppen sind auch heute noch etwas Besonderes. Ihre Erfinderin ist vor 50 Jahren gestorben. Stefanie Menge hat hier beim Kakadu an Käthe Kruse erinnert. Morgen, da ist Kakadu Medientag, dann geht es raus aufs Wasser. Wir schippern mit Monstern über das Meer. Ja, die brauchen auch mal Urlaub. Und zudem brechen sie auf im neuesten Film aus der Reihe Hotel Transsilvanien mit einem Kreuzfahrtschiff.
Mann, das ist der Hammer, was es hier alles gibt. Ein 50-Meter-Pool, All-You-Can-Eat-Buffet, Wellness zum Abwinken. Ich gönn mir einen Ganzkörperalgenwickel.
Ein Ganzkörperalgenwickel. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was die Vampire und Monster auf dem Kreuzfahrtschiff so als Höhepunkt erleben. Was sie sonst noch vor sich haben, das hört ihr morgen nach euren Nachrichten um 3. Hoffentlich wieder mit Rieke, die ist nämlich heute krank, deshalb bin ich für sie eingesprungen. Gute Besserung an dieser Stelle. Hier im Deutschlandfunk Kultur geht es jetzt mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und bald wieder drin.